Sechster Gesang. Poseidon mit dem Donner. »Nicht Löwen«, rief Poseidon, »dein Oterions Lust schüttelt mein zottig Herz in der Titanenbrust. Bedenk ich, was für prächtige Auerkerle zwei wir sind, Apollon und ich selber gleicherlei. Herrlich ergänzt der eine jedes andern Art. Zu glatt, zu weibisch wäre mir die Sonnenfahrt. Ich brauche Wettersturmluft mit Ozon und Schwefel, und eher als zu zahm ertrüg ich etwas Frevel.« So sprechend wühlt er unterm Zeug im Waffenhaus. Und Gigas, einen alten Donner sah er aus, von Minos Zeiten stammend, zwar zum Wolkenknacken noch leidlich gut und Hagelheu und Wald verhacken. Allein der Knall der Flunkerblitze platzte blind, und des gewaltigen Lärmens Endewerk war Wind. Den Donner rafft er, schleift ihn rasselnd hinterdrein, so zog er durch den staunenden Olympfeld ein. »Holla«, rief lachend aus dem Fenster Zeus, »wohin? Was hast du mit dem Feuerkolben im Beginn?« Großartig sprach Poseidon, »Antwort geb ich keine«, und stampfte durchs Gemüs und Kraut ins Ungemeine. Den Gigas wägend tat er einen Probestreich. Da heulten tausend Regenwolken Sturm zugleich. Pang, Blitze prasselten, Hüwi, die Luft zerriss, und um die Füße stürzt ihm Höllenfinsternis. Also von Rauch umquirlt, umqualmt von Schwefelschwärze, stieg ihm der Geist und Ungeheures schwang sein Herze. Er sprach, »Mein Werk muß einzig sein und würdig meiner, dass alle Welt erkenne, Ähnliches kann keiner. Ein Wunder, dass dem Krokodil der Rachen steht, dem Wendekreis der Lauf, dem Wind der Schnauf vergeht. Kurz etwas Neues, Unerhörtes, das ist klar. Doch was, das war ihm minder deutlich offenbar. Zwei Bauern, Moros und Idiotokles, die wackern, sah er im Rübenfeld mit Karst und Spaten ackern. »Was ist unmöglich?« schrie Poseidon ihnen zu. Den Kopf erhebend stellten sie den Karst zur Ruh, berieten sich mit Hydrokephalonius hinten. Die Zeit verstrich, sie konnten keine Antwort finden. Ein Züglein Handwerksburschen wanderte die Bahn. »Was ist unmöglich?« herrschte sie Poseidon an. Aus seinen wilden Mienen schöpften sie Bedenken, kniffen das Bein und zogen vor, ins Korn zu schwenken. Mit Geißlein tippelte des Wegs ein Ziegenhirt. »Was ist unmöglich?« kam Poseidons Ruf geschwirrt. Geschwind begann das Büblein überlaut zu krähen, »Das Wasser ob sich läuft!« »Oho, das wollt ich sehen!« Und über Stein und Stoppeln stürmend eilt er Jach hinüber nach dem Walde zum Forellenbach. Dort angekommen mustert er den Wasserlauf, stumpfsinnig lief er immer talwärts, nie bergauf. »Wer ist hier Bachgott?« heischte seine Stimme. »Wer?« »Hier bin ich, Meister«, rauschte Gargaros daher. »Was läufst du geistlos abwärts, niemals umgekehrt?« »Weil mir's die Strudelnymphe Achys oben wird, die unaufhörlich mit den Beinen nach mir stupft, mir Tag und Nacht nicht Ruhe lässt, mich abwärts schupft.« »Lasst mir sofort die Strudelnymphe Achys kommen.« Mit ehrerbietigem Eifer kam sie angeschwommen. »Hier, mein Gebieter, blick auf deine Dienerin.« »Was soll das, Achys, Rede«, warf sein Unmut hin. »Was soll das, dass du Gargaros und seinen Fluss mit Beinen plagst, so dass er abwärts flüchten muss?« »Ach, wehe der Bedrängnis«, ächzte Achys, »ach, mich pufft der böse Katarois vom Trommelbach.« »Schafft eilends mir zur Stelle Katarois den Wicht.« Dir schickte den Bescheid, »Poseidon kenn ich nicht.« Laut lachte da Poseidon, »Ei, fürwahr, das wäre! Wer wagt, der Tropf, und weigert mir Gehör und Ehre?« Er sprach's, und zähnebleckend protzt er auf im Nu, wald auf, die Schlucht hinan, dem Trommelbache zu. »Du dort«, begann er, »Deutlichkeit vor allen Dingen. Willst du gehorchen, oder muss ich erst dich zwingen?« Knurrte der Katarois, »Wozu willst du mich zwingen?« Poseidon gab, ich will, dass sämtliches Gewässer hinfort bachaufwärts fließe, so gefällt mir's besser. Und als hohnspöttisch ihm der grobe Katareus just vor die Nase schoss sein schäumendes Geschneus, schaute Poseidon riesig um sich. Himmel merke, Erde erhebt den Blick, Poseidon geht zu Werke. Die Wassergötter herrscht er, die im Umkreis sind, sämtlich herbei mit Nymphen und Gesind und Kind. Dass sie mit Schöpferkellen, Eimern, Ruderstangen das träge Wasser aufwärts scheuchen, angefangen. Und als von tausend Armen nun gepeitscht, geklatscht, die Strömung widerwillig kam bachauf geplatscht, entledigte Poseidon sich in Eifers-Eile der hinderlichen Kleider samt dem Donnerkeile. Stürzt ins Gebäch, lud einen Schwappenwasserturm flapp auf den Arm und lief den Gegner an mit Sturm. Der Katareus fuchs zornig ihm zuvor von oben. Und eine Wasserwut hub an mit Tummeltoben. Zur Felsenhöhle stieß Poseidons Trotz empor, den Feind zurückzuwerfen in sein Ausfallstor. Doch gleich der Katze, die im Hundeangesicht die Augen pflügt und Mund und Nase blutig ficht, tanzte der Katareus und zischt und faucht und spuckte dem blinden Feind ins Antlitz, das sich niesend duckte. Und Bergdämonen, heimatliche Kampfgenossen, nahten mit Kübeln, die sie auf den Fremdling gossen. Ausgleitend brüllt er, »Schurken, das ist feiges Spiel!« als ihn Anankes Knecht Hydraulos überfiel. Der zerrt ihn an den Füßen, hing sich an sein Knie. »Abwärts, abwärts, mein Teurer, aufwärts zwingst du's nie!« »Wie willst du's lieber nennen, Absturz oder Rolle?« Im Garten lag dir Deinotherion tatenvolle. Ha, schäumt ihr, zwar der erste Sturm vielleicht misslang, doch euer Fastnachtblecken narren währt nicht lang. Ich habe da ein Mittelchen im Mordgewehre, womit ich euch, was gilt's, das Grinsen leicht verwehre. Sprach's und ergriff den Gigas. Klotzigen Rückens starrte ein Block im Moos. Den Block erobert ihr als Warte. »Jetzt halt dich, Katareus!« Ein weiter Keulenschwung und plötzlich knatterte der Blitze Zackensprung. Aus 100 hohlen Hälsen heult ein einziger Krach. Zu Staub zerschmettert strich den Schweif der Trommelbach. »Triumph!« und also frisch voran mit Donner schmeißen. Doch siehe, welche Hinterlist, was soll das heißen? Verrat! Statt eines Baches trommeln 7 Bäche. Und alle schneuzen talwärts ihr Gewässer freche. »Ech du!« und Ritsch mit Zorneskraft verjüngter Stärke oblag sein Riesenarm dem Rachefeuerwerke. Gleich wird Gefechten fegten Blitze Strahl auf Strahl und schreiend floh verbrüllte Nacht durchs Höllental. Da läutet's im Gehölz. Geträuf, Geläuf von allen Gehängen, von den Halden schwadernd Wasserfallen. Tümpel, im Grase glucksend, wachsen aus zu Seen, die sich umarmen, Quellenwirbelwalzer drehen. Horch, in den Tannen oben, glaub ich, braust ein Fluss. Platz da, aus Weg, lärmt eines Wildbachs Flutenschuss. Hoho, verwirrt ein Bollwerk, spannt den Bauch und dämmt. Ein Wogenstoß, im Hui gleich Halmen weggeschwemmt. Sieh dort! Ein zweiter Schwall, ein dritter durch die Schlucht, und dort, rette wer kann, kreischt Vogelflucht. Der Herd bricht auf, die Hügel rutschen schiefe Kreise, und alle Welt, leb wohl, begibt sich auf die Reise. Wohin der Blick sich wendet, eine Flutlawine. Starräugig staunte, stierverblüfft Poseidons Miene. He da! Der Block, worauf er stand, begann den Huf zu heben. »Still dort unten«, schnob Poseidons Ruf, und gab ihm zur Erhärtung einen Fersenstampf. Da wälzte sich der trotzige Stein im Wasserdampf und stiefelte hopp, hopp, zyklopentänzig Bocks und Stocks den Bach hinab, leichtfüßig wie ein Ochs. Verschnauft ein Weilchen, atemschöpfend, Plötzlich schlug, mitsamt dem Reiter, den er nicht um Urlaub frug, ihr Hals kopfüber. In den Gischt des Strudels fuhr der riesige Gott, kein Gott, der Wellenspielball nur. Kopf auf, Kopf abgetaucht, als Eilgut unverpackt, Tal abgewürfelt über Fels und Katarakt, kam ihm Geruch, Geschmack und Ortgefühl abhanden, ein wirbelnd Wassermus, drin Erd und Himmel schwanden. Wo ist nun meine Länge, schmält er, wo die Breite, und was ist meine obre, meine untere Seite? Ob diesen Zweifeln lag er plötzlich im Morast. Da sitz. Und weiter wirbelte des Stromes Hast. Bist du das, riet er, oder bin ich selber wieder? Mich wundert bloß, ob alle meine früheren Glieder auch mitgekommen sind. Und als nun seine Hand tastend die treuen Freunde sämtlich wiederfand, jedes an seinem Platz und, ob auch schmerzend heil, selbst Gigas neben ihm, der traute Donnerkeil, ließ er das Wasser meinetwegen abwärts rasen. Ich gönn ihm's, und begann den Gigas anzublasen, der etwas qualmt und mottete, vom Bad verkohlt, bis dass der Donnerzunder glimmend sich erholt. Nach welchem Werk nun weiter mit dem Willen fliegen? Was meinst, Poseidon? Mittlerweile blieb er liegen. Hier ruht sich's weich, man könnte sich im Bette wähnen, schloss Aug und Uhr und öffnete den Mund zum Gähnen. Behagen stöhnt aus selbstzufriedenem Herzensgrunde, und sägend röchelte der Schnarch ihm aus dem Munde. Im nahen Walde weilt um diese selbe Stunde mit ihrer Amme, deren Obhut sie genoss, das Töchterchen Elissa, des Okeanos, des stolzen Meeresfürsten, dem der Ozean mit aller Küstenländerei ist untertan. Halb Kind noch, halber Jüngferlein, geht hin, entscheidet. Im Wald, am Bache weilte sie zum Bad entkleidet. Noch hatte sie, vom kalten Quellenhauch entsetzt, die furchtsam vorgestreckte Zehe nicht benetzt. Da, horch! Welch seltsam schauerliches Flutentoben und Schlossentosen über sich im Schluchtwald oben. Die Amme zeterte, die Frist war doch zu kurz. Im Fliehen überraschte sie der Wogensturz. Weh uns! Die links, die rechts, Elissens Füße fliegen, trug blitzschnell sie bergauf. Wo bin ich? Weh, verstiegen! Kein Ruf erreichte die gewohnte Amme mir, und schwarze Waldesaugen lauerten umher. Verstummt der Wassersturm, und ihre irre Reise, wie ging das zu, bewegte endlos sich im Kreise. Führt denn kein Laut, kein Licht aus diesem Grab hervor, schrie sie mit heißen Tränen, spannend Aug und Uhr. Umsonst. Da hörte sie von ungefähr das Schnarchen und Riesentraumgestöhn des schlafenden Hydrarchen. Erst warf sie rasch den Leib herum, zur Flucht geschnellt. Getrost, so selig schnauft kein Raubtier in der Welt. Die Neugier zischelt ihr ins Herz, und auf den Zehen schlich sie hinzu, welch Unding wäre wohl zu sehen. Und siehe da, umschwelt vom Donnermottenfeuer der zottige Gott das königliche Ungeheuer. Solch ein erstaunlich Schaustück schien dem Kinde das, dass ihre Einfalt Furcht und Schüchternheit vergaß und großen Auges gaffend sachte, Tritt für Tritt, dem wunderlichen Riesen nah und näher glitt. Jetzt stand sie über ihm, nicht ahnend die Gefahr. War's Zufall? Oder nahm sein Ohr ein Rascheln wahr? Er schlug die Augen beide auf, ha-hum, ha-haum. Ein Löwensprung, ein Griff. Mit Not entglitt sie kaum. Sinnlos vor Schrecken stürzte sie den Wald hinab, ihr nach mit Nachtigallgeseufz im Bärentrab. Was fliehst du mich, du süßes Vögelein, halt ein! Ob seiner Stimme fuhr die Angst ihr durchs Gebein. Und eine atemlose Jagd erfolgte jetzt. Gleich einem Reh, vom Bracken durch den Forst gehetzt, entschnellte die Behende, pfeilgerecht gradaus zumeist, dann plötzlich wendend in ein Nebenhaus. Es hofft ihr Blick, dies Dickicht wird mich decken. Husch, schlüpfte sie schlangengleich behende durch den Busch. Es schrie ihr klopfend Herz, vielleicht das List mich rette, und wechselte die Ufer längs dem Bachesbette. Doch wenig dient ihr Schnelligkeit und List zum Heile, denn weit ausholend mit dem wuchtigen Donnerkeile in schwerer Wolkenstürze rollendem Gewitter hieb der Verfolger hinter ihr den Wald in Splitter, so daß er, wo sein Blick die Fliehende erspähte, sich kurz und bündig eine Gasse zu ihr mähte. Sie rief, »Ist keine Höhle denn, worin mich hehlen? Kein Winkelzug noch Labyrinth, wodurch mich stehlen?« Doch ihrer Schultern Schein, der Schenkellichter Schimmer, des blonden Vlieses sonniger Schweif verriet sie immer. Gleich wie den Wohlgeschmack, der ihn der Hundenase verzeigt, bitter verwünscht der jagdgehetzte Hase und sucht verzweifelt sein unseliges Arom im Winde zu verwischen oder Wasserstrom, also verschwor sie ihrer Schönheit Glanz. Des Funkeln dem Feinde leuchtete ein Stern im Waldesdunkeln. Umsonst bemüht zu bergen mit den schmalen Händen der Wangen Rosen jetzt und jetzt den Schnee der Lenden. Torheit! Mag auch ein Sonnenstrahl sich selbst verhüllen? Kann wer des Feuers Flammenmund mit Schatten füllen? Wer, meinst du, siegt zuletzt im Dauerlauf? Die Gier oder die Angst? Näher und näher droht ihr ihr. Verbraucht ist schon die Kraft der feinen Flexen fast, der Atem ächzt nach Ruh, die Eile flattert hast. Vertrauert lischt ihr Auge, draus die Hoffnung schwand. Da, schau, ein Tor im Wald, durchs Tor der Meeresstrand, von Wellenzorn umbrandet, Heimat, Rettung, Mut! Und lächelnd glitt Elissa durch die salzige Flut. Der Spott ist billig in der Welt, wozu ihn schonen? Von allen Seiten nahten höhnische Tritonen. Im Reitersitze auf den Wellenpferden schaukelnd und spöttische Zeichen vor Poseidons Nase gaukelnd. Mehr Nymphen, die den Sinn des Vorgangs schnell begriffen, ermunterten das Possenspiel mit Muschelpfiffen. Und als Poseidon, der Bewunderung zwar vertrug, doch nicht den Spott, den Donner nach dem Meervolk schlug, o Fluch der Schande! Welche Überraschung da ihm von Okeanos, dem Meeresherrn, geschah! Ein Gegendonner schnurrt ihm ins Gesicht von drüben, zehnmal gewaltger, als er selber mocht ihn üben. Und auf der Wetterwand mit Blitzesfunkenschrift ward flammend ihm der scharfe Warnungsspruch zur Gift. »Zurück, Unhold, entarteter Titanenspross, Elissa Scheu, die Tochter des Okeanos!« Verblüfft, mit offenem Munde stand Poseidon. »Was? Ein anderer wagt's und donnert? Kann er, darf er das?« Da packt ein kräftiger Wasserarm ihn rund ums Bein, hob mannshoch ihn empor und schleudert ihn waldein. Jetzt aber, unglückselig Welt, mir halte dich. Okeanos, gedenk ich dein, so schaudert mich. Siehst du Poseidon nicht mit unheilschwangerm Schweigen entschlossen auf die Uferklippe Ketos steigen? Zum Lagern legt er langsam sich zu Boden hier. Und ähnlich wie im Alpgebirg der Bullenstier mit scheelem Blick beharrlich so bei Tag und Nacht das dünne Weidenbäumchen allezeit bewacht, darauf der Wanderer, dem die Angst vom Halse schwitzt, mühsam mit krummgezogenen Beinen zitternd sitzt und lässt nicht ab, vertrauend, dass geduld'ger Tücke schließlich zum Lohn der aufgesparte Hornstoß glücke, also belagerte den stolzen Ozean Poseidons zäher Rachedurst und Liebeswahn. Seht hin, die Adern strotzen, rot vor Zorn geschwollen, die Augen rädern hin und her, drin Pläne rollen. Das ist nicht unvernünftigen Wütens Raserei, die mit der Stimme lärmt, doch ist kein Mark dabei, kein taubes Wortgefuchtel und Gebärdeschwenken. Hier kocht ein fürchterliches, totgebeiztes Denken. Schon runzelt krankhaft ihr die Stirn in Geisteswehen. Weh mir, ihr knirscht, ihr lacht, ihr fingert an den Zehen. Darob verging dem Meeresjungfernvolk der Hohn, und in den sandigen Schlamm vergrub sich der Triton. Unwissend, welchen Rettich der Gewaltige nagte, war niemand, der sich mehr ans Meeresufer wagte. Chelonidas, den Herold, aber rief ins Schloss und sandte grimmig gen Olymp Okeanos. »Sind das nun, schmält ihr, schön so, im Olymp dort oben der neugebackenen Königswirtschaft erste Proben? Wo steckt denn Zeus? Ist's unter seinem Schutz erlaubt, dass, wer da nur begehrt, vom Weg sich Jungfern raubt? Soll wohl das Kind Okeanos, des Meeresfürsten, das Opfer sein für jedes Strauchgotts Liebesdürsten? Sie ist zart, sie ist jung, greift zu, gefällig, schmeckt der Schmaus? Hält man mein Fürstenschloss denn für ein Lotterhaus? Sind auf dem schlüpfrigen Olymp, dem Lasterpfuhle, nicht Lüstlein überviel, für jedermanns Gebuhle? Was braucht ihr obendrein nach Erden abzuschweifen, Wüstlinge, die ihr seid, und Fräulein anzugreifen? Und nicht genug damit, er pflanzt sich vor mein Meer, den Handel hindernd und den friedlichen Verkehr, dass meilenrund, soweit die Klippe Ketos ragt, sich weder Bein noch Kieme mehr ans Ufer wagt. Geh hin und sage, dass ich bitter mich beschwere, von Zeus verlangend, dass er stracks Poseidon wäre. Wünscht er, wir sollen ihm Gehör und Ehrfurcht zollen, so muß er selbst Gesetz und Sitte schirmen wollen. So schalt Okeanos, der Herr der Meerespforten, erregt. Der Herold ging und sprach mit seinen Worten. Doch Zeus verzog die Lippen. Flüssige Geschichten, in Liebeshändel steck ich meine Hand mitnichten. So, rief Okeanos, die Brauen kneifend, so. Gut denn, hab Dank, o Zeus, im Grunde bin ich froh. Der Herr fühlt sich zu hoch, den Herrn geht das nicht an? Auch gut, so schlicht ich selbst auf eigene Faust den Span. Was gilt's? Ich werde jedem die Versuchung wehren, die Tochter Amphitritens lüstern zu begehren. Oder auch nur mit einem Blicklein anzurühren. Wer das nicht früher weiß, je nun, der mag es spüren. Es rief's der Meeresfürst Okeanos der Große, und einen Käfig, schwimmend über einem Floße, von Eisen stark und fest, ein Kerker anzuschauen, verwahrt mit Schloss und Riegel ließ er sputig bauen. Als dies geschehen, schickt er längs der Meeresküste Eilboten um. Spürt einer liebliches Gelüste, Elissa, meine Tochter, heimzuführen, dreist. Die einzige Bedingung, die ich stelle, heißt, dass er Poseidon mir in diesen Käfig zwinge. Wie? Das ist seine Kunst. Er sehe, wie's gelinge. Ich trage nämlich nicht das mindeste Bedenken, den zottigen Scheul schlank im Schlamm zu ertränken, in einen Sack gebunden zwischen einem Schwein und einem Grunzochs, selbst der Unflat mittendrein. So lautete der Aufruf. Und vom leckern Preise gelockt, erschien aus 1000 Grotten scharenweise die junge Heldenschaft. Auf Muscheln mancherlei und Panzerkrebsen eine stolze Reiterei. Die Fischer zinken zückend, schwingend Netz und Hamen. Doch wie sie fuchtelnd nun Poseidon nahe kamen, geschah durch Zufall, dass der Schreckliche ums Ohr allwo ihn juckte, schnellen Griffs die Finger schor. Jetzt gleich, wie wenn um Mittag, frei der Wächter Sorgen, der treue Hund, die Schnauze unterm Knie verborgen, harmlosen Schlummers sich erfreut der Sonnenwärme und seinen Leib umsurren schwarze Fliegenschwärme, lüstern nach einer Blöße spähend oder Ritze, darein zu bohren ihres Rüssels Stachelspitze. Doch kaum, dass sich den Hals zu kratzen ihm beliebt, als auch der ganze Mückenchor von dannen stiebt. Also die Meereshelden. Kaum Bewegung brauchte der Arm des Schrecklichen, als alles untertauchte. Da warst es du, Okeanos, des Heldenmut beglaubigte das königliche Fürstenblut. Langt mir den Panzer, schnell den Helm, den Schild gereicht. Und fest, von Amphitritens Tränen unerweicht und bitten, schritt ein Held den Blitzstrahl in der Hand, er von der Marmortreppe nach dem heftigen Strand. wo selbst als sie den Herrn des Ozeans zum Streit gerüstet sahen und seinen Blitzstrahl schussbereit, die aufgeregten Wellen wedelnd mit den Schwänzen ihm nach dem Munde sprangen in verwegenen Tänzen. Gleich gierigen Rüden, wenn den Anbeginn der Jagd des Jägers Blankgewirr den Winselnden besagt. Die Völker hemmten ihn, umschlangen seine Knie, schone dein unersetzlich Leben, flehten sie. Von Mahnungen betäubt, mit Weisheit übergossen, stand er ohnmächtig da, gefangen, eingeschlossen. Sieh, da erschien Proteus als Helfer in der Not. Der Meergreis, der dem König diesen Rat entbot. Je mehr, o Kernos, ich blick Poseidon an, wird mir gewiss, der leidet am Ich-Einzig-Wahn. Ein solcher ist ein Riese, zwar an Blas zumeist, doch minder als der Schwulst belästigt ihn der Geist. Freiwillig, hoff ich, schlüpft er in des Käfigs Falle. Indes ich selbst zum Werke schreite, wollet alle zum Austernteich der höchsten Göttin Dummheit treten und um Gelingen meines frommen Anschlags beten. Und während alle Welt zum Austernteiche trat und vor der höchsten Göttin Dummheit Buße tat, ließ Proteus, rittlings auf das Käfigdach gesetzt, sich hurtig nach der Klippe Ketos rudern jetzt. Schwang eine Küchenglocke, schrill von Ton und Gell und krähte unter unaufhörlichem Geschell, ob einer noch so stark sich fühlt und kräftig einer, in diesen Käfig kann er nicht, nein, das kann keiner. Kaum daß Poseidon hörte das vermessene Wort, so sprang er von der Klippe, platsch, ins Meer sofort. Wer wagt's, wer sagt's, wie, wo, was könnt ich nicht, du Wicht? In diesen Käfig, sprach der Schlaue, kannst du nicht. Das wäre, ha, die Wette sollst du, Lump, verlieren. Und schnaubend in den Käfig kroch er auf den Vieren. Proteus mit schnellem Griffe schnepperte die Falle. Ich hab ihn, lernt er mit vergnügtem Glockenschalle. Und ob auch gleich dem Tiger, dem ein Rasselblech im Schweif verknotet, ewig trommelt ums Gemäch, der schnöd Gefangene brüllend längs den Wänden tobte, dem Weltall Krieg, dem Feinde blut'gen Hass gelobte, beteuernd, dass er alle Götter, Krebs und Fische des Meeres auffressen werde, wenn er sie erwische, und mit dem Gigas, den er durch das Gitter hieb, die Enten tötete und Sturm und Unfug trieb, so wagte nun das Meervolk mit Triumphgeschrei in hellen Haufen nach dem Flosse sich herbei. Tritonen, Nymphen, Nereiden um die Wette. Und der am Stricke ziehend, jener eine Kette ergreifend, schleppten sie, stets munterer voran, quer übers Wasser durch den breiten Ozean, das Fahrzeug jenseits nach des Hafens Wasserturm, wo sie verankerten den tollen Käfigsturm. Dann aber flohen sie geschwind und gaben Raum, weil jetzt der wütende, der Brandung Wellenschaum unsinnig brüllend braute mit dem Gigasblitze, dass das Gewoge tanzte bis zur Turmesspitze. Doch um den Fischplatz wandelt ein Trompetenchor, der spielte dem erbosten Siegesmärsche vor. Schmunzelnd zum Könige die eiligen Schritte trieb Proteus. Mit deinem Urteil nimmt dir jetzt vorlieb. Beschließe frei, Poseidon ist in deiner Hand. Des zum Beweise führte ihn hinab zum Strand. Schon waren sie dem Wasserturme gänzlich nah. O, dieser Schreck, der jetzt Okeanos geschah. Denn Proteus an der Achsel packend schrie er, du, so sieh doch hin, der Käfig ist ja gar nicht zu. Wenn er, statt an den Wänden blindlings und verrückt herumzutoben, einfach nur ans Pförtchen drückt, so ist er frei. 10 Sprünge dann, und im Palast hab ich das nackte, zottige Ungetüm zu Gast. Nicht, dass vor ihm mir bangte, weit entfernt bewahr, den wollte ich kurzerhand bemeistern, leichtlich gar. Doch seines Anblicks Gräuel, ach, mein schuldlos Kind, des Augen reiner als das Blau des Himmels sind und des Gefühle ängstlicher als Taubenbeben, es würde dieses Schauspiel niemals überleben. Dein ist die Torentat, du schuldest deine Hilfe. Wetz deinen Witz, schaff eine Rettung aus dem Schilfe. Stumm nach dem Käfig stierte Proteus schreckerstarrt und kratzte sich im Haar und zupfte seinen Bart. »Willst du, erhabener Herr, mir nur die Hand nicht lähmen«, begann er endlich, »mag ich die Gefahr bezähmen. Zwar wird es unsern Ruf im Weltall schwerlich adeln, ein Sittenrichter, fürcht ich, würde hart mich tadeln. Weißt du, was dem Poseidon Leid und Nöte schafft und ihm den Zorn entzündet, ist die Überkraft. Gönn ihm der Liebe Balsam Trost, so wird der Wilde, verlass dich drauf, urplötzlich wundersanft und milde. Ob's just Elissa oder eine andere sei, ist ihm im Grund vermut ich ziemlich einerlei. Darum gewähr ihm, rat ich, an Elissens Statt eine der Nymphen, deren es die Menge hat, auf dass sie lieblich heile den Gesundheitskranken. Versöhnt und friedlich wird er alsdann heimwärts wanken. Verlegen schwieg Okeanos, der seitwärts blickte, worauf sich Proteus ungesäumt zum Werke schickte. Durch einen staatlichen Gesandten, den er rief, erließ er an die Meeresvölker diesen Brief. »Erlauchte Meeresnymphen, edle Nereiden, ist eine unter euch, die für den Landesfrieden und für Elissens Heil es über sich vermag, dass sie dem Feinde sich in Liebe opfern mag, die finde sich am Morgen früh am Hafen ein. Der Dankeslohn des Königs wird ihr sicher sein.« Als diese Botschaft durch das Meervolk kam gegangen, ward mit Erstaunen und Entrüstung sie empfangen. Die lange Nacht geschah ein Murren in der Runde, und Tadel und Verwünschung flog aus manchem Munde. Indes die Nymphen selber und die jungen Frauen, die Hände rangen überm Kopf vor Scham und Grauen. Doch als am Hafen morgens nach dem Wehgeschrei Proteus erwahren ging, ob eine willens sei, sieh, welch ein heilig Wunder, andachtvoll zu schauen. In edlem Wettstreit standen hunderte von Frauen, bereit zum frommen Opfer, schluchzend bitterlich und stürzten ihm zu Füßen, »Mich, o Proteus, mich!« Erschüttert sprach der Greis, »An solche Seelenleiden wag ich mich nicht, hier darf allein das Los entscheiden.« Und welche Jungfer durch das Los erkoren war, die führt am Abend spät ihr dem Poseidon dar. Und pünktlich, wie er vorgesehen, so geschah. Urplötzlich war gestillt Poseidons Tobsucht da. Und auch am nächsten Morgen, als die Nacht entwich und aus dem Käfig sich die Nymphe dannen schlich, kam jenen Tag nichts anderes aus Poseidons Arche als eines seligen Schlummers friedliches Geschnarche. Und also bis zum Abend. Abends aber schrie und wütete der Wilde greulicher als nie. Proteus beruhigte den König, »Nun, ei nun, um eine zweite Nymphe ist es halt zu tun.« Hochherzig fügte sich zum vaterländischen Schritte die zweite. An die zweite reihte sich die dritte, und also weiter, wie das Los entschied. Die vierte, hernach die fünfte, keine, die sich sträubte und zierte. Doch Thetis sprach zu sich, die greise Meeresmuhme, »Ei wie, gehört den Heldensinn zum Eigentume der Jugend? Ist der Tatendurst ihr vorbehalten? Kann Adel je verjähren, Tugend je veralten?« So meinte sie, und als sie festlich sich geschmückt, »Hier bin ich, Proteus«, rief sie Opfermut beglückt. Ehrfürchtig wehrte Proteus, »Niemals, Thetis, nicht, bei deinem Rang, bei deinem fürstlichen Gewicht. Zu kostbar, zu erhaben giltst du mir für ihn.« Sie fügte sich, doch hat sie's Proteus nie verziehen. An 50 Nereiden waren schon verbraucht, Poseidons Liebesfeuer war noch nicht verraucht, und staunend schauten Proteus sich und Okean mit hochgezogenen Augenbrauen fragend an. Zur selben Zeit im keuschen Schlafgemach indessen hielt hinterm Fenstersims Elissa traumvergessen. Ein wundersames Rätsel, schier unglaublich gar, bot ihrem Blick sich von Poseidons Zwinger dar. Wehklagend tauchten Nacht für Nacht die Nereiden durch Pförtlein. Morgens, wenn sie aus dem Käfig schieden, so guckten sie vergnügt und schnalzten mit den Zungen, wie die Forellen, wenn der Käferfang gelungen. Wie soll ich das erklären? Wißgier wurde wach, und unaufhörlich diesem Rätsel sinnend nach, erschien sie eines Tages um des Morgens Mitte, gesenkten Blicks vor ihrer Mutter Amphitrite. Verschämt, mit rosigen Wangen, stand sie züchtig da. »Poseidon wünsch ich zum Gemahle. Ja, na?« Drob kreischt am Hof Okeanos ein Gell Entsetzen, und alles lief, dem Kinde den Verstand zu wetzen. Man schrie, man schalt, verschwor, verstieß die Ungefüge. Das Mägdlein sagte, na, sie meinte, das genüge. Was nützen Strafen, helfen Bitten Bott und Bill, wenn einmal Stotz und Trotz ein Mägdlein einen will? Sie gab sich nicht auf Gründe, sagte einfach, na. Die Eltern tobten, nein, und seufzten schließlich ja. Doch bangt dir vor dem Unhold nicht, du feine, schlanke. Elissa lachte, o bewahre, kein Gedanke. So ward Poseidon denn zum Eidam angenommen, und huldvoll hieß die Meeresgottschaft ihn willkommen. Verschwägert und versippt, veronkelt und verfettert, hatte sein Übermut bald gründlich ausgewettert. Denn schuppenweise nahten ihm die Anverwandten, die plötzlich, weh mir, ihren Lehrberuf erkannten. Ihn weisend, wie man schwimmt, wie man sich hält und blickt, kurz alles, wie sich's für den Meereseidam schickt. Der sprach, nicht also, jener sagte, also nicht. Doch einfach lacht ihn aus Elissens Blondgesicht. Bis endlich mit Ergebung sich beschied der Kühne, in jedem Ding zu halten Maß und Sophrosyne. Sein Donner aber ward versteckt in eine Truhe. So kam Poseidons Auertatentum zur Ruhe.